Ach Freunde, was war das für ein letzter Spieltag. Die Bundesliga-Saison 2023-24 ist spektakulär zu Ende gegangen und wir schauen heute nochmal zurück. Nicht nur auf das Finale und eine tolle Saison mit vielen Überraschungsteams, sondern auch auf den berührenden Abschied einer Legende. Christian Streich beendet sein Engagement in Freiburg und ist damit frei als Bundeskanzler.
Oh ja.
Und auch in Liverpool gab es ein bewegendes Ende. Jürgen Klopp bekommt eine Verabschiedung, wie man sie sich eigentlich nicht schöner wünschen kann. Es war wirklich emotional und wir freuen uns, mit euch, mit uns das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen. In Folge 20 des Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Ich bin Nils und mir gegenüber sitzt auch in Folge 20 mein persönlicher Jürgen Streich mit dem Namen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Damit bist du dann mein Christian Klopp.
Oh, auch schön. Ja. Finde ich auch gut.
Aber bevor wir auf das Saisonfinale der Bundesliga gucken, Breaking News, Nils.
Oh mein Gott.
Toni Kroos beendet seine Karriere nach der EM.
Gut, dass er nicht vor der EM jetzt.
Oh, das wäre jetzt auch total verrückt gewesen. Nein, also er hat heute in seinem Podcast einfach mal Luppen bekannt gegeben, dass er nach der EM seine Karriere beenden wird. Mhm. Und es ist auch nicht so ein Karriereende durch die Hintertür. Also jetzt nicht so, als würde er jetzt nochmal nach Saudi-Arabien oder in die USA gehen und wird da seine Karriere noch so ein bisschen ausklingen lassen. Nein, er will bei Real Madrid seine Karriere beenden. Okay. Das hat er wohl schon vorher mal gesagt und tut das jetzt auch.
Also das heißt, er spielt bei Real weiter?
Er spielt bei Real noch ein Spiel.
Noch ein
quasi
Spiel?
Quasi das Champions League-Finale.
Krass. Krass.
Und dann ist vorbei.
Ist immer gut, wenn man das selbstbestimmt wählen kann. Ja. Ne? Das muss man schon sagen. Und ich meine, Toni Kroos, boah, so viele Meriten sich verdient. Was für ein grandioser Spieler. Wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Spieler, den wir jemals hatten. Ne? Mindestens mal gemessen an den Champions League-Titeln.
Ja, absolut. Könnte jetzt gegen den BVB seinen 6. Champions League-Titel holen. Krass. Weltmeister natürlich 2014. Was ihm noch fehlt, ist der EM-Titel.
Oh, das wäre doch was.
Mhm.
Das
zur Karriere.
Wird ihn anspornen, auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist auch schön, wenn man das selbst so tun kann, auch was der Nationalmannschaft angeht. Anders als jetzt vielleicht es einem Mats Hummels ergangen ist, der ja gerne noch mitgefahren wäre. Aber dann wird über seinen Kopf entschieden. Das ist natürlich cool, wenn du das so machen kannst.
Ja, absolut. Von daher, lieber Toni, schieß uns noch zum EM-Titel.
Ja, yeah, genau.
Oder Vorlage uns zum EM-Titel, das ist uns egal. Aber wir wünschen dir natürlich alles Gute für das letzte Spiel gegen Dortmund. Ein bisschen weniger als für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, aber okay. Ihm und Toni Rüdiger ist es natürlich dann besonders zu gönnen, wenn es Real macht. Aber das stimmt schon. Also am 1.6. sind wir schon ein bisschen schwarz-gelb.
Ja, kann man so sagen.
Kommen wir zur Bundesliga. So, Freunde, was für eine Saison. Also hätte uns vor der Saison jemand das Tableau hingelegt, wie es dann am Ende ausgegangen ist, wir hätten es wahrscheinlich nicht geglaubt. Fangen wir doch einfach mal oben an. Und da geht es ja eigentlich schon los mit dem Überraschungsteam der Saison.
Ja.
Dass Leverkusen stark ist, das haben sie die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Aber was sie dieses Jahr da abgeliefert haben, das war schon der Oberknaller, muss man sagen.
Ja, absolut. Es hat sich ja in der vergangenen Saison schon ein bisschen angedeutet, so rum. Da haben sie schon, nachdem Xabi Alonso dann übernommen hat, auch schon eine sehr, sehr, sehr starke Phase gehabt. Aber dass sie jetzt auch als erstes Team überhaupt durch die Bundesliga gehen, ohne Niederlage, ja, das hätte so wohl niemand vorher gedacht.
28 Siege, 6 Unentschieden.
Mhm.
Kann man machen. 90 Punkte am Ende stehen da. Und ich meine, sie hatten wirklich jetzt, wie viele Spiele?
51, ja.
51 Spiele ungeschlagen über die verschiedenen Wettbewerbe. Wow, kann man da nur sagen. Echt, wow.
Und damit sind sie in einem Atemzug zu nennen mit dem FC Arsenal, mit Ajax Amsterdam und mit Juventus Turin, die das nämlich auch mal geschafft haben, in ihren Wettbewerben, also in ihren Heimligen quasi ohne Niederlage zu bleiben. Auch keine ganz schlechte Gesellschaft so, ne?
Und es können ja noch 2 Titel dazukommen. 2 Spiele stehen noch an. Erstmals gegen Atalanta Bergamo haben wir das Finale. Und dann gibt es noch ein Finale gegen Kaiserslautern, DFB-Pokal.
Ja.
Und ich würde sagen, so wie es jetzt läuft, was soll da groß passieren, oder?
Also ich würde auch sagen, sie gehen auf jeden Fall in beide Spiele natürlich als Favorit. Ja. Gut, Atalanta ist vielleicht auch für uns Deutsche ein bisschen schwer einzuschätzen. Sie sind ja schon eher ein bisschen unterm Radar, so der großen italienischen Vereine auch. Aber ich glaube, da wird schon seit vielen Jahren auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Ja. Und ich meine, sie haben immerhin auch den FC Liverpool aus der Europa League geschmissen. Also von daher, das Team ist definitiv nicht zu unterschätzen. Aber ich meine, wenn du 51 Spiele gewonnen hast, jetzt in Folge, oder beziehungsweise nicht verloren hast, dann fährst du jetzt auch nicht ins Finale nach Dublin und sagst, ach ja, wir gucken mal, was wir da jetzt holen können, sondern da bist du einfach auch Favorit, das Ding zu gewinnen.
Also da muss, glaube ich, schon einiges passieren. Die sind so voller Selbstvertrauen. Mhm. Also ich glaube auch, da haben sie ganz gute Karten.
Ja.
Und Selbstvertrauen ist ein gutes Stichwort für das zweite Überraschungsteam der Saison. Und wer hätte gedacht, dass der VfB Stuttgart wirklich auf Platz 2 diese Saison abschließt? Mhm. War ja jetzt am Ende dann noch relativ knapp mit den Bayern, die dann eben auch das letzte Spiel verloren haben. Aber Stuttgart, krasse Leistung. Ne?
Und damit landet Sebastian vor Uli Hoeneß.
Hey.
Yippie.
Ja, krass.
Ja.
Ja, also man muss sagen, die Stuttgarter haben sich das auch verdient, weil sie eben auch einen schönen Fußball gespielt haben. Offensivfußball, und die Handschrift von Hoeneß ist da absolut zu erkennen, und er macht ja auch alles richtig damit, dass er da die Geschichte fortschreiben möchte, auch im nächsten Jahr.
Ja, absolut. Ja, wir haben ja auch schon mal über seine starke Kommunikation gesprochen, die ja auch von allen Seiten immer gelobt wird, vor allen Dingen von dem Vorstandsvorsitzenden von Alexander Werle, der halt gesagt hat, er hat eben eine ganz spezielle Kommunikation auch gegenüber seiner Spieler, er nimmt jeden Spieler mit, und das Gefühl hatte man über die Saison. Ja. Da gab es keinen Abfall, auch jetzt am Ende, wo man sagen könnte, hey, wir haben vergangenes Jahr Relegation gespielt, wir sind jetzt schon für Europa qualifiziert, wir sind für die Champions League qualifiziert. Und was haben sie trotzdem gemacht? Sie haben sich die letzten Spiele nochmal den Hintern aufgerissen und wollten einfach jedes Spiel gewinnen. Von daher Glückwunsch VfB.
Und da ist dann vielleicht auch ein Unterschied zum FC Bayern zu erkennen. Also ich möchte den Bayern nicht absprechen, dass sie es nicht auch gewollt haben, aber dass die Bayern die Saison auf Platz 3 abschließen, ist schon krass. Und man muss ja sagen, das letzte Spiel, so ein bisschen Spiegelbild der ganzen Saison, natürlich, sie hatten permanent mit Verletzungen zu tun, und das hat sicherlich eine Auswirkung. Und trotzdem war wieder auffällig, dass sie gut anfangen, führen 2-0 und lassen sich dann wirklich noch 4 Dinger da einschenken. Auch wieder individuelle Fehler, sinnlose Sachen eigentlich, die da so passieren. Und am Ende haben wir die 7. Rückrundenniederlage. Also das ist schon erstaunlich. Ja.
Also von 17 Spielen 7 zu verlieren, das ist eigentlich nicht FC Bayern würdig, muss man schon sagen.
Ja.
Was ich ein bisschen überraschend finde, da würde mich auch deine Einschätzung mal interessieren. Gerade jetzt in dem Spiel haben sich auch die Neuer-Fehler extrem gehäuft. Ja. Wissen natürlich, was in Madrid passiert ist vorvergangene Woche. Da hat er ja auch schon einen dicken Bock sich geleistet. Jetzt wieder an 3 Gegentoren zumindest mitbeteiligt. Meinst du, der Stachel aus Madrid sitzt noch ein bisschen tief, dass wirklich auch sein Selbstbewusstsein da noch ein bisschen angekratzt ist?
Wäre zumindest die naheliegendste Erklärung, ne? Also ich hoffe, er hat jetzt die ganzen Fehler gemacht, die er dann bei der EM nicht mehr macht. Nagelsmann wird das wahrscheinlich auch nicht so gerne sehen, Neuer jetzt gerade irgendwie in so eine Phase kommt. Aber gut, das ist anderes Turnier, andere Mannschaft, und da wird er, glaube ich, auch wieder so einen Neustart machen und dann hoffentlich einfach auch so halten, wie wir es eigentlich ja auch über weite Teile der Saison gesehen haben.
Ja, und auch gerade bei Manuel Neuer, ich glaube, er ist auch schon jetzt 37.
Ja.
Also eventuell ja auch da möglicherweise sein letztes Turnier, je nachdem, wie es ausgeht.
Ja.
Von daher kann man natürlich auch nur hoffen, dass er da eine starke Leistung abliefern kann und dass wir da möglichst weit kommen.
True that. Gehen wir eins runter, Bayern auf 3, RB Leipzig auf 4, Borussia Dortmund auf 5. Dass die Dortmunder nur auf 5 sind, ja, war auch nicht unbedingt mitzurechnen, ne? Aber dass die Leipziger eine starke Saison spielen, das konnte man vorher schon ahnen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, bei Dortmund kommt ein bisschen natürlich auch dazu, dass vielleicht jetzt auch den VfB Stuttgart da vorne niemand erwartet hätte. Also wenn du nach so einer Saison, in der du ins Champions-League-Finale kommst, wenn du dann als Dritter, Vierter da irgendwie durchs Ziel gehst, hätte man in Dortmund wahrscheinlich gesagt, ja, okay, kann halt mal passieren. Waren halt dieses Jahr in der Champions League ein bisschen stärker. So dieser 5. Platz, das sieht man, glaube ich, überhaupt nicht gerne in Dortmund. Ne? Nee,
sieht auch nicht so gut aus. Und man muss halt sagen, dass RB ja eigentlich auch ein paar Punkte weniger eingefahren hat, als sie wahrscheinlich hätten können mit dem Potenzial. Ne? Also RB hat eine gute Saison gespielt, aber eigentlich hat man immer das Gefühl, da ist auch noch mehr Potenzial da.
Ja, ich glaube, was dieses Jahr mit Blick auf die kommende Saison auch ganz entscheidend sein kann, ist, dass sie die Mannschaft mal zusammenhalten. Weil wenn du mal siehst, was sie in den vergangenen Jahren an Spielern und auch an Trainern verloren haben, das ist schon bemerkenswert. Und sie kommen, das merkst du dann auch, dann oft nicht so richtig gut in Tritt, weil sie das eben erst mal wieder verarbeiten müssen. Und dann eigentlich so ab Spieltag 5, 6, 7, 8, dann kommen sie eigentlich ganz gut ins Rollen. Und dann wäre in diesem Jahr vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber auch ja jetzt vor der Saison wieder, Gvardiol verloren, Szoboszlai verloren, Nkunku verloren, der letztes Jahr der beste Torschütze auch war. Und sie fangen das dann immer wieder auf mit einem Openda, mit einem Šeško und so weiter. Und wenn man so das Gefühl hat, so dieses Jahr bleiben die Jungs vielleicht alle mal zusammen, dann könnte das auch vom Start weg kommende Saison ein Team sein, das ganz, ganz vorne mitspielt.
Ja, ja, ich glaube auch, das wird wieder ein spannender Meisterschaftskampf nächstes Jahr, weil Leverkusen mit Sicherheit nachlegen will. Die Stuttgarter wissen jetzt, was sie können. Die Bayern müssen mal wieder, die Dortmunder wollen unbedingt mal wieder. Da haben wir ein paar Teams da oben nicht in der Verlosung drin. Ne?
Ja, und ich bin mal sehr gespannt, was sich beim BVB jetzt tut und auch welchen Einfluss Sven Mislintat haben wird, der ja als Kaderplaner dazukommt. Und mit Sebastian Kehl die neue Saison planen soll, natürlich gemeinsam mit Edin Terzic auch. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass sie den einen oder anderen guten Transfer noch machen. Und ja, dann könnten die Dortmunder auch wieder eine Rolle spielen.
Ja,
Nach der Saison ist vor der Saison, Nils, ich habe schon Bock.
Ja, und zumal ja die Dortmunder mit dem Champions-League-Finale, das ist ja möglicherweise für potenzielle Spieler schon auch so ein Argument zu sagen, okay, die sind in der Lage, um den Champions-League-Titel mitzuspielen. Ja. Kann ich doch mal hinwechseln, vielleicht nehme ich das Ding mal mit.
Ja. Wäre
ja ganz nett.
Definitiv.
In den internationalen Plätzen haben wir dann noch Eintracht Frankfurt auf 6, Hoffenheim auf 7. Hast du das so ungefähr erwartet?
Ich glaube, die Eintracht hat sich in den vergangenen Jahren schon zu einer Mannschaft hochgearbeitet, die so zwischen Platz 5 und Platz 7 gut aufgehoben ist. Also die haben schon eine gute Entwicklung genommen, natürlich auch mit dem Europa-League-Sieg zwischendrin, DFB-Pokal waren dann auch noch im Finale mehrmals. Also das ist schon eine Mannschaft, die sich da ganz gut gefangen hat und die da so in den Top 6 auf jeden Fall zu finden sind. Wobei man natürlich sagen muss, die Punkteausbeute so nach den Top 5, die ist natürlich schon relativ mickrig. Also wenn du mal irgendwie überlegst, dass Heidenheim, die sind jetzt Achter, dadurch, wenn jetzt Dortmund die Champions League gewinnt oder Leverkusen die Europa League, dann wären die als Achter noch in der Europa League dabei, beziehungsweise in der Conference League mit 42 Punkten. Ja, früher hast du mal gesagt, mit 40 Punkten steigst du nicht ab.
Ja, ja.
Und jetzt kommst du mittlerweile in Deutschland mit 42 Punkten nach Europa.
Ja, stimmt. Und punktgleich haben mit den 42 Punkten ebenfalls Werder Bremen und auch der SC Freiburg. Ich muss dich einfach als Werder-Fan auch mal fragen, wie zufrieden bist du denn mit der Werder-Saison?
Ich hatte nie so richtig Angst, dass sie ganz unten reinrutschen, auch weil sie so nach der Winterpause ja so ein Hoch hatten mit 3 Siegen in Mainz, bei den Bayern ja zum Beispiel auch. Und da haben sie sich schon unten ganz gut rausgearbeitet. Dann sind sie wieder durch so ein Tal durchgegangen. Da hat dann auch Marvin Ducksch nicht mehr so häufig getroffen. Jetzt haben sie aber am Ende nochmal einen Sprint hingelegt und sind mit den 42 Punkten da ganz gut aufgehoben. Also ich würde sagen, so in normalen Saisons bist du mit 42, wirst du so 11., 12., 13. Und dann ist das für Werder im Moment das Maximum, was sie erreichen können. Also da muss man auch realistisch sein.
Ich glaube auch, da können sie schon alles in allem zufrieden sein mit der Saison. Das hätte deutlich schlechter laufen können.
Ja.
Und lass uns doch, bevor wir zum Abstiegskampf kommen, weil wir gerade schon den SC Freiburg erwähnt haben, die haben ja jetzt die europäischen Plätze auch knapp verpasst. Was natürlich ein bisschen schade ist, vor allem für Christian Streich, der ja jetzt nach 12,5 Jahren Traineramt tatsächlich nicht mehr an der Seitenlinie im Breisgau stehen wird. Das letzte Spiel jetzt gegen Union 2:1 verloren. Aber trotzdem muss man ja sagen, war alles rund um diesen Spieltag natürlich vor allem auf den Abschied von Streich irgendwie ausgelegt. Ne? Und das war schon einfach total schön zu sehen, finde ich. Wie der Mann abgefeiert wurde, ja absolut zu Recht.
Mhm. Was wirst du denn am meisten an ihm vermissen, wenn er nicht mehr da ist? Sind es die Interviews? Ist es so dieses Aktive am Spielfeld? Also was wird dir fehlen, wenn Christian Streich nicht mehr da ist?
Christian Streich hat dieselbe Frage gestellt bekommen, was er vermissen wird. Und er hat gesagt, die Menschen. Und das ist es eben am Ende des Tages. Ne? Und ich werde einfach den Mensch Christian Streich vermissen in all seinen Facetten. Und das ist genau das, was du ansprichst. Das ist diese Emotionalität während der Spiele. Aber das ist eben auch die freie Schnauze, die er da bei Interviews und auf den PKs immer hat. Und was ich besonders an ihm geschätzt habe, immer ist, dass er auf der guten Seite der Macht steht. Mhm. Also ich finde, er hat sich immer für die richtigen Dinge eingesetzt. Wir haben ja auch drüber gesprochen, als er damals ein sehr politisches Statement abgegeben hat Richtung AfD. Und sowas finde ich eben auch gut, wenn du deine Bühne da auch ein bisschen nutzt und wenn du selber auch sprachfähig bist. Und er ist sprachfähig, weil er einfach ein super schlauer Kopf ist und auch das Herz am rechten Fleck hat. Und das, finde ich, ist vor allem Verlust für die Bundesliga.
Ja.
Das ist eben nicht so eine graue Maus, sondern das ist einer mit klaren Standpunkten und die vertritt er auch. Und das eben in Kombination mit dieser supermenschlichen Art, die, glaube ich, auch für die Spieler sehr angenehm ist, das ist schon cool.
Ja, wir hatten ja jetzt Christian Streich, wir hatten auch bei Borussia Dortmund natürlich den Abschied von Marco Reus, auch eine absolute Vereinsikone. Mhm. Borussia Mönchengladbach, da sind Patrick Herrmann, Toni Janschke in Rente gegangen sozusagen. Wir verlieren ein bisschen so diese Identifikationsfiguren in den einzelnen Vereinen, hat man so das Gefühl.
Aber es kommen ja auch ein paar nach. Also siehe Sebastian Hoeneß zum Beispiel, das ist ja auch ein super Trainer, glaube ich, der seinen Weg gehen wird. Der ist jetzt natürlich vom Typ nicht 1:1 vergleichbar mit einem Christian Streich, aber es kommt ja auch immer ein bisschen was nach.
Ja.
Was ich auch sehr schön übrigens noch fand, als Christian Streich dann am Sky-Mikrofon wirklich auch von seinen Tränen überwältigt wurde und musste dann vom Moderator, musste nicht, er wurde in den Arm dann noch genommen, ne? Und er hat gesagt, ich bin schon seit Wochen umgeben von unzähligen Menschen, die mir so viel entgegenbringen, sehr berührt. Und dann sind ihm die Tränen ein bisschen gekullert und na, man kauft es ihm natürlich hundertprozentig ab, weil er das genauso empfindet. Und das ist schon, kann man sich ja vorstellen, wenn man 12 Jahre und mehr bei einem Arbeitgeber tätig ist, ist das das eine. Ne? Und wenn man dann eine gute Zeit verlebt hat, ist es das andere. Aber gerade in so einem emotionalen Umfeld wie dem Fußball, wo man, glaube ich, als Trainer 24/7 alles gibt, sich reinhängt und eben auch ganz enge emotionale Bande mit vielen Menschen da vor Ort hat, kann ich mir vorstellen, dass eben das natürlich auch schwerfällt, dann zu sagen, okay, jetzt reicht's aber auch.
Ja, ja. Die
ja,
Klasse,
schön.
Ja. Die Klasse gehalten hat Union Berlin mit dem 2:1 gegen Freiburg.
Ja,
die haben wirklich aber auf der letzten Rille gerade noch so die Kurve gekriegt und sind dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Aber ich glaube, für die Unioner wäre das schon ein entscheidender Einschnitt gewesen. Ja, die Mannschaft, die ja vor 5 Jahren erst, ist jetzt glaube ich die 6. Saison, die sie gespielt haben, in die Bundesliga gekommen ist und eigentlich Schritt für Schritt nach oben gemacht hat.
Genau.
Also in der 1. Saison nicht abgestiegen, in der 2. Saison ins Mittelfeld, in der 3. Saison Conference League, 4. Saison Europa League und so weiter. Und jetzt haben sie sogar Champions League gespielt. Also und dann wieder runter in die 2. Liga wäre auch echt bitter gewesen, muss man sagen.
Ne? Vor allem finanziell, wir haben es ja schon mal gesagt, der Kader ist nicht auf die 2. Liga unbedingt ausgelegt und sie haben ja auch noch ein bisschen was vor, was Investitionen rund ums Stadion angeht.
Ja.
Also das wäre kohlemäßig echt schlecht gewesen für Union, wenn sie da runtergegangen wären. Ja, und das war wirklich ganz knapp dann am Ende noch mit diesem Elfmeter, den sie da kurz vor Schluss bekommen. Aber es ist ihnen natürlich irgendwie auch zu wünschen, war eine turbulente Saison und ja, ich finde es auch schön, dass Union Erstliga reif bleibt und vielleicht kommt da auch ein bisschen meine ostdeutschen Wurzeln durch. Ich finde es schon auch ganz gut, dass wir neben RB dann noch ein zweites Team aus der ehemaligen DDR mit dabei haben.
Absolut. Kapitän Christopher Trimmel hat auch gesagt, Ende gut, alles gut. Nee, die Saison war trotzdem schlecht. Wir haben 3 Trainer verbraucht. Das spricht für keine Mannschaft, aber da sind wir auch selbstkritisch genug. Also auch da muss man sehen, wie es weitergeht. Interessanterweise werden sie mit Bo Svensson in Verbindung gebracht, der ja bei Mainz 05 über viele Jahre gespielt hat und dort auch Trainer war. Und könnte sein, dass er sein Comeback dann in Berlin gibt.
Ich glaube, er würde da ganz gut hinpassen.
Ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Ja,
ja, und mit den Bos, das läuft ja irgendwie ganz gut. Ne? Also die Mainzer haben es geschafft und sind jetzt am Ende sogar auf einem 13. Platz noch gelandet.
Unfassbar.
Also da sieht man auch, wie eng das alles zusammen ist. Gladbach ist sogar noch hinter Mainz dann zurückgefallen. Und wir haben es ja eigentlich die letzten Wochen immer schon gesagt, dass wir da auch felsenfest dran glauben, dass die Mainzer das einfach mit dieser Energie schaffen. Und das hat sich ja eigentlich nur bestätigt.
Mhm. Und jeder hat das auch nochmal betont. Also dass Bo Henriksen diese ganze Stadt, diese ganze Mannschaft wieder angezündet hat, das haben wir schon oft genug gesagt. Und das wurde jetzt auch von Christian Heidel vom Vorstand Sport und von Martin Schmidt, dem Sportdirektor, auch nochmal gesagt. Also Bo Henriksen hat da schon eine ganz besondere Rolle gespielt.
Ja.
Und Martin Schmidt sagte, er war nicht durch diesen Abstiegskampf verseucht. Mhm. Das waren Worte, die er gefunden hat. Er ist in die Köpfe der Spieler gekommen und hat dort verändert, dass du weniger denkst und mehr machst. Mhm. Ja? Ja. Weil er eben diese Situation hier in Deutschland auch noch nicht so kannte und einfach den Spielern das Gefühl gegeben hat, spielt doch einfach.
Ja. Und lustig ist auch, dass Schmidt noch gesagt hat, das Wort fucking brave, oder besser gesagt die zwei Worte fucking brave, also verdammt mutig, habe ich, glaube ich, jeden Tag 50 Mal in den letzten 13 Wochen gehört. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr cool, dass er einfach die Spieler da so mitnimmt. Und Heidel hat es ja auch ähnlich gesagt. Ne? Er sagt, Henriksen war der entscheidende Punkt. Als ich ihn kennenlernte, dachte ich, wir waren schon 4 Mal im Urlaub zusammen. Mhm. Dabei hatte ich ihn gerade erst kennengelernt. Nach einer Stunde habe ich gesagt, genau das ist der Typ, den wir jetzt brauchen. Es hat einfach alles zusammengepasst. Also die Mainzer hatten wieder ein glückliches Händchen bei ihrer
Absolut. Trainerin. Und sie haben dann aber auch nochmal deutlich gemacht, dass es natürlich nicht ohne die Inhalte geht. Also er wird natürlich jetzt so auch von uns immer mal so als der starke Kommunikator hingestellt. Aber natürlich musst du es auch schaffen, dann die Mannschaft so einzustellen, dass sie eben auf dem Platz auch die richtigen Lösungen finden. Und das haben sie getan. Sie haben das Tor wieder getroffen. Und in der Phase mit Jan Siebert hatten sie ja eine totale Abschlussschwäche. Mhm. Auch da hat er die Köpfe wieder frei bekommen. Er hat aber auch augenscheinlich die richtigen Dinge trainiert und das mit Inhalten gefüllt.
Ja. Genau. Und das macht ja, glaube ich, die richtig guten Trainer auch aus. Einfach beides, ne? Mhm. Einerseits diese Energie, diese Empathie, aber dann musst du natürlich fachlich auch gut sein. Also Fußball hat sich taktisch einfach auch extrem weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und nur mit ein bisschen geht's raus und spielt.
Ja, ja.
Das läuft nicht mehr.
Das ist vorbei. Ich meine, wir werden ja gleich auch nochmal über Jürgen Klopp sprechen. Zumindest haben wir uns das vorgenommen. Und er ist ja auch so eine Person, die beides zusammenbringt. Auf der einen Seite dieser Motivator, aber eben auch seine klare Spielidee. Ja. Dieses 4-3-3 gegen Pressing, also ein Begriff, den er ja auch mitentwickelt hat, beziehungsweise der ihm so zugeschrieben wird. Ursprünglich entwickelt von seinem Trainer-Guru, von Wolfgang Frank, der damals in Mainz hier trainiert hat. Aber trotzdem, diese Spielidee hat er auch auf den Platz gebracht und hat halt eben auch beides miteinander verbunden.
Ja. Und ja, die Freude der Unioner ist gleichzeitig natürlich auch ein bisschen das Leid der Bochumer, die damit auf den Relegationsplatz gerutscht sind. Die waren eigentlich ganz gut dabei die letzten Wochen und es war ihnen durchaus zuzutrauen, dass sie über dem Strich landen. Jetzt geht's in die Relegation, aber sie spielen dagegen Düsseldorf und das wird natürlich auch kein Selbstläufer, ne?
Nee, absolut, weil ich glaube, die Düsseldorfer haben vor der Saison auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie jetzt auf Platz 3 stehen. Ja. Also du hast es ja oftmals so, dass eine Mannschaft, die vielleicht die Saison über auf Platz 1 oder 2 in der zweiten Liga verbracht hat und dann in den letzten Spieltagen dann auf Platz 3 runterrutscht, dann ist das natürlich eher so eine Art, oh Gott, wir müssen Relegation spielen. Ja. Aber jetzt ist es für Düsseldorf was ganz anderes. Die sagen, cool, wir können Relegation spielen, das hätten wir vorher vielleicht gar nicht erwartet. Von daher, glaube ich, kommen die auch mit einer einigermaßen breiten Brust. Von daher, das wird schwer für Bochum.
Und damit können wir auch gleich, wenn wir in der zweiten Liga sind, direkt nochmal verkünden. Wer es noch nicht mitbekommen hat, St. Pauli hat die zweite Liga als erster abgeschlossen. Damit natürlich direkt in der ersten Liga dabei und Holstein Kiel ist mit dabei.
Oh, die Verzwergung der ersten Bundesliga, Nils. Siehst du das als Thema?
Ach, ich weiß nicht.
Am Ende so mit den Heidenheims und Augsburgs und Hoffenheims und Holstein Kiels
und
so
weiter. Es ist schon erstaunlich, dass Holstein aufsteigt und in Hamburg in der zweiten Liga bleibt. Hannover, Schalke, Hertha, auch Kaiserslautern, also sind natürlich klangvollere Namen erstmal, aber am Ende ist das Leistungssport, ne? Also wer sich da durchsetzt, genau wie Heidenheim, die eine starke Saison gespielt haben, also für ihre Verhältnisse, das haben die natürlich dann alle verdient. Also ich fände es schon natürlich schade, wenn immer mehr Traditionsklubs sich aus den oberen Ligen verabschieden, die eben auch viel Fanpotenzial haben, große Stadien und so weiter. Aber ja, da müssen sich alle an die eigene Nase fassen, ne?
Ja, ist so. Ich glaube, wir haben es ja schon mal gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen komplizierter an diesen Traditionsstandorten. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Heidenheim die Fans jetzt nicht erwarten, dass du unbedingt in der ersten Liga spielen musst und jetzt auch noch, wo sind sie gelandet, irgendwie Achter werden musst. Also das heißt, da wird sehr, sehr viel natürlich als Erfolg auch gewertet, was bei den Traditionsvereinen eher so, ach, wir waren ja aber eigentlich früher mal Champions-League-Sieger oder also jetzt wie zum Beispiel der HSV, die mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat und so weiter. Also da sind natürlich die Ansprüche dann direkt um ein Vielfaches höher. Das stimmt. Und das ist natürlich dann auch Druck auf die Verantwortlichen, aber auch auf die Spieler.
Ein Traditionsverein, der aus der zweiten Liga runter muss, und das tut mir auch wieder ein bisschen weh, ist Hansa Rostock. Ja. Neben dem VfL Osnabrück, der zweite direkte Absteiger. Und bei Hansa, da habe ich direkt die Erinnerung an das erste Bundesligaspiel, wo ich im Stadion war. Das war nämlich in München, Bayern gegen Hansa Rostock. Mhm. Und ich weiß noch, dass mein Opa mich damals da mitgenommen hat. Der war von Haus aus natürlich immer für die ostdeutschen Vereine und wollte mich, glaube ich, mit diesem Spiel dann zum Hansa-Fan bekehren.
Oh, das ist nicht so gut gelaufen.
Ja, Hansa hat sogar 1-0 gewonnen, aber danach war ich noch umso mehr Bayern-Fan. Also da denke ich immer an meinen Opa, wenn ich an Rostock denke, und finde es ein bisschen schade, dass sie runtergehen. Und Wien Wiesbaden muss in die Relegation dann. Ja.
Weißt du noch, wer damals in der Mannschaft mitgespielt hat? Wer bei den Bayern? Welche Zeit war das?
Das war so 96 rum, glaube ich. Okay. Oh Gott, warte mal. Ich weiß, dass ich danach bei einem Spiel, das war aber schon ein bisschen später, gegen Kaiserslautern mal noch im Olympiastadion war. Da waren dann so Elba und so war da am Start, Roque Santa Cruz. Oha. Aber das war ja dann noch eine ganze Ecke davor.
Das ist dann noch so hier so Effe und Lothar Matthäus und Thomas Helmer und all sowas.
Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu der Zeit auch ein großer Jürgen Klinsmann-Fan war. Mhm. Ich weiß nicht, ob er doch, aber ich glaube, der hat auch
noch mal gespielt.
Genau, müsste auch noch so sein. Ja, ja, back in the days.
Oh Mann, ey, ja.
So, und wer aus der ersten Liga ja auch noch runtergeht, Darmstadt, das stand schon länger fest, aber auch für die Kölner wurde es bittere Realität. Ab sofort dann wieder Liga 2.
Mhm. Zum siebten Mal steigt der FC aus der ersten Liga ab und Poldi hat mit seinem alten Club abgerechnet. Bleiben wir mal hier auf Bild-Zeitungsniveau. Also er hat in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger kein gutes Haar an den Entscheidungsträgern gelassen. Er hat gesagt, ganz offensichtlich haben die Zusammenstellung des Kaders, die Trainerentscheidungen und auch die Außendarstellung des Clubs nicht gepasst. Es scheine ein Fluch, eine Krankheit über diesem Verein zu liegen, beklagt Poldi.
Na gut, ich weiß nicht, ob man es jetzt so nennen muss. Ich glaube, am Ende waren es einfach möglicherweise ein paar Fehlentscheidungen. Ja. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Da ging es ja auch um ein bisschen Geld, was eingespart werden sollte, was dann nicht in Spieler gesteckt wurde. Wir haben die Transfersperre, also sie waren auch nicht in der einfachsten Situation.
Ja.
Und am Ende, ja, so wie sie gespielt haben, musste man leider damit rechnen.
Ja. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, ja, Steffen Baumgart hätte das natürlich geschafft mit seiner emotionalen Art. Aber er hat es auf der anderen Seite auch nicht geschafft, den HSV zumindest auf den Relegationsplatz noch zu bringen, dass sie zumindest die Relegation spielen können. Also beim HSV hat das ja jetzt auch nicht alles gepasst, von daher.
Ende, was sagen die Trainer immer, it's a player's game. Ja. Und so ist es auch. Also du kannst als Trainer viel beeinflussen, aber selber rennen und Tore schießen und Zweikämpfe führen, das müssen dann schon die Spieler machen. Demnach, ein guter Trainer allein wird es nicht machen. Und ich glaube, da hat einfach am Ende ein bisschen die Qualität im Kölner Kader gefehlt.
Mhm.
Und da hätten sie wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler gut gebrauchen können, den sie einfach nicht kaufen konnten mehr.
Dann machen wir vorab einen Strich unter die Saison. Wie gesagt, wird sich jetzt noch entscheiden, ob Düsseldorf oder Bochum kommende Saison in der ersten Liga spielt. Mhm. Aber dann, Ausblick, du hast ja schon gesagt, Leverkusen.
Ja.
Leverkusen, die Bayern, RB, eventuell Dortmund, Stuttgart wird da oben bleiben,
hast du gesagt. Also genau, das auf jeden Fall. Wird halt die Frage sein, ob die Bayern einen Trainer bis dahin verpflichtet haben. Oder ob es dann einfach ohne Trainer in die neue Saison geht. Die Bayern müssen ja. Also ich meine, wenn die jetzt nicht bis aufs Blut gereizt sind, dann weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, dass so diese Vorherrschaft der Bayern, die ist ein bisschen vorbei. Man hat schon das Gefühl, dass die Teams da enger zusammenrücken und es wird einige geben, die nächstes Jahr den Bayern den Titel streitig machen wollen. Und das ist eben nicht nur Borussia Dortmund und in Klammern RB Leipzig.
Ja.
Jetzt haben wir noch mindestens zwei andere starke Konkurrenten.
Mhm.
Ein Überraschungsteam kannst du auch meistens noch mit dazu rechnen.
Ja. Oh, Werder. Ich hoffe jedes Jahr drauf.
Das wird eng. Ja, du hast das letzte Mal gesagt, 20 Jahre reichen nicht, bis sie es nächste Mal wieder Meister werden.
Gucken aber es ist doch so, ne? Es gibt jedes Jahr gibt es dann doch irgendwie ein Team, was dort landet, wo man es eigentlich nicht erwartet. Und ich hoffe jede Saison, lass es doch dieses Jahr mal Werder sein. Warum denn nicht Werder? Und es passiert meistens leider nicht.
Aber gut. Ganz entscheidend ist halt immer, wie so eine Saison beginnt. Ich kann mich auch erinnern an eine Mainzer Saison, wo die am Anfang, ich weiß nicht, 10 Spiele oder so gewonnen haben. Also wenn du auf so einer Welle halt auch einmal reitest und dir dann dieses Selbstvertrauen erspielst, dann ist immer ziemlich viel möglich. Aber der Start ist halt immer ziemlich wichtig.
Ja, das waren die Bruchweg-Boys mit Louis Holtby, André Schürrle und Adam Scholler. Übrigens Trainer Thomas Thomas Tuchel. Und Luis Holtby spielt jetzt wieder erste Liga. Der ist mit Holstein Kiel als Kapitän nämlich aufgestiegen. Also von daher zumindest ein Bruchweg-Boy ist wieder da.
Also du hast ja schon gesagt, nach der Saison ist vor der Saison. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn es wieder weitergeht. Haben zwischendurch ja noch eine schöne EM. Aber bevor wir dann den Blick darauf nochmal ganz kurz richten, wollen wir auch nochmal nach England schauen.
Ja.
Denn auch da hat die Saison ein spektakuläres Ende gefunden und Man City steht am Ende tatsächlich wieder ganz oben. Das vierte Mal in Folge jetzt?
Vierte Mal in Folge, genau.
Respekt und Chapeau an Pep Guardiola. Also das ist schon Wahnsinn in dieser engen Liga. Ich meine, die haben auch ein bisschen Ressourcen zur Verfügung, so ist es nicht.
Ja.
Ja, und Erling Haaland hat ganz gut funktioniert und trotzdem musst du in dieser Liga erstmal Meister werden. Am Ende 2 Punkte vor Arsenal und 9 Punkte sogar vor Liverpool.
Mhm. Was City dann einfach unglaublich gut hinkriegt, ist so das letzte Saisonviertel einfach auf dem Höhepunkt zu sein in der Liga. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? Die hätten gegen Real in der Champions League niemals ausscheiden dürfen. Ja. Also auch da haben sie sehr, sehr gut performt. Sie haben halt im Prinzip das Tor nicht gemacht oder noch ein oder zwei Tore mehr im Rückspiel. Da waren sie sowas von überlegen. Also da Pep schafft das einfach auch, wenn sie zwischendrin mal einen kleinen Hänger haben, dass sie so die letzten 10, 15 Spiele der Saison auf einem absoluten Top-Level sind. Und das haben sie dieses Mal wieder geschafft. Ich glaube, sie haben die letzten 10 Spiele keins verloren oder sowas. Und dann wird es einfach eng. Ne? Und Arsenal hat zwischendrin ein Spiel verloren, zu Hause gegen Aston Villa, wo du sagst, das sind jetzt genau die Punkte, die fehlen. Und das darfst du nicht, wenn du eine Mannschaft wie City in der Liga hast.
Ja. Und auch da drehte sich natürlich relativ viel am Wochenende um einen spektakulären Abschied. Jürgen Klopp hört tatsächlich auf in Liverpool, da endet echt eine Ära und das ist so ein geflügeltes Wort, was viel zu häufig gebraucht wird, missbraucht wird. In diesem Falle stimmt's aber wirklich und es waren wirklich herzergreifende Szenen, die sich da am Sonntag abgespielt haben und es war wirklich schön Spalier von den Spielern, vom ganzen Staff, Spieler mit Tränen in den Augen teilweise, die so gerührt waren, ein natürlich frenetisches Stadion mit einer tollen Choreo für Kloppo zum Abschied. Das Team hat dann noch 2-0 gegen Wolverhampton Wanderers gewonnen, war eigentlich fast Nebensache, aber war natürlich schön, dass sie da mit einem Sieg irgendwie noch rausgehen. Ne? Und ich finde, als Klopp dann seine Worte so ins weite Rund gerichtet hat, hat man wieder gesehen, warum er einfach so ein geiler Typ ist und warum ihn einfach auch alle Welt liebt. Weil es ging natürlich an diesem Tag nur um ihn und sein Name wurde immer wieder gesungen. Aber er rückt eben die anderen dann so in den Vordergrund und das finde ich so schön. Also mit seinem Trainerteam macht er dann erstmal die Ehrenrunde. Was ich total cool finde, dass er dann noch Arne Slot damit ins Spiel bringt und sogar noch einen Gesang auf ihn anstimmt und den Liverpooler Fans einfach auch sagt, heißt ihn genauso willkommen, wie ihr mich willkommen geheißen habt.
Also der neue Trainer,
der kommenden muss man Saison. Sagen.
Genau, richtig.
Und das ist natürlich super cool, dann deinem Nachfolger direkt so ein Entree zu bereiten und direkt alle einzuschwören und zu sagen, supportet die vom ersten Tag.
Ja.
Das ist einfach Klopp, wie er lebt und lebt.
Und wenn du dann mal so ins Stadion geguckt hast bei der Verabschiedung, ich fand das Bemerkenswerteste, es gab ja super viele bemerkenswerte Szenen an diesem Nachmittag, aber sogar bei den Fans von den Wolverhampton Wanderers, also im Away End, die sind alle auch geblieben. Also die haben quasi dieser Verabschiedung von Jürgen Klopp noch zugeschaut. Ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht einfach die Tore zugeschlossen haben, aber es sah eigentlich nicht so aus. Es sah so aus, als würden die sagen, wir verabschieden hier jemanden Großen und sogar wir sind Teil davon und haben mit applaudiert und so weiter. Also von daher, das ist dann schon ein starkes Signal, auch von den gegnerischen Fans eben.
Weil man diesen Mann einfach lieben muss. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagen würde, Jürgen Klopp ist kein guter Trainer oder kein cooler Typ. Also das hat es wieder mal gezeigt und wir werden ihn schmerzlich vermissen, hoffentlich nur ein Jahr. Es ist ja so ein bisschen offen, was mit seiner Zukunft passiert und er hat auf der Abschieds-PK dann doch noch ein paar ganz interessante Sätze auch gesagt. Er sagte, ich hatte immer die Idee, dass ich das nicht so lange machen werde. Schau, andere Leute sind klüger, andere Leute können das auf unterschiedliche Weise machen. Ich muss alles geben, ich muss der Funke sein, ich muss die Energie sein, ich muss all diese Dinge sein und ich bin leer.
Ja.
Das war's.
Und er hat ja dann auch noch irgendwie gesagt, ja, es sind sich ja alle einig, dass ich jetzt nur eine kurze Pause mache, also vielleicht ein Jahr und dann auf jeden Fall wiederkomme. Ja. Da ist er sich momentan gar nicht so sicher, ob er das überhaupt nochmal macht.
Wahrscheinlich wird er jetzt mal reinhorchen in das neue Leben und wird mal gucken, was Ulla so geplant hat für die Freizeit. Und dann wird er gucken, ob sie ihn wieder juckt oder nicht. Ne? Also er hat ja auch gesagt, ich weiß nicht genau, warum das niemand glaubt, aber ich verstehe es, weil es offensichtlich eine Droge zu sein scheint, weil jeder zurückkommt und jeder arbeitet, bis er 70 ist. Mhm. Mal gucken, ob er diese Droge dann eben noch braucht.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er was vermissen wird, weil genau, das kannst du ja auch mal umdrehen, wenn du einen Job so mit 100% und mit allem, was du hast, machst, ja, und das von jetzt auf gleich dann gar nicht mehr machst, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm was fehlt.
Ja. Und offensichtlich wird es ja, wenn er einen neuen Job annimmt, nicht in England sein. Ja. Denn er hat auch gesagt, wenn ich nochmal einen Job annehme, dann nicht hier um die Ecke. Mhm. Die Bayern werden sich Hoffnung machen, aber das sehe ich nicht.
Ich glaube auch nicht, weil man ja auch irgendwie sagen, er hat das ja immer schon mal gesagt, irgendwie so Mainz 05, BVB, Liverpool. Er hat sich halt auch Vereine gesucht, die ihm einfach auch brutal am Herzen, ja, liegen über, ja, die Zeit, auch die er dann dort war. Würde er seinen Legendenstatus, den er natürlich auch beim BVB hat, ein bisschen kaputt machen, wenn er beim FC Bayern anfangen würde?
Zumindest würde es, ja, glaube ich, einige alte, ja, Weggefährten echt vor den Kopf stoßen. So, ja, ein Aki Watzke, genau, oder sowas, die fänden das, glaube ich, echt nicht so cool.
Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Jürgen Klopp eben genau diese integere Person ist, die sagt, okay, und dann ist es mir wichtiger, dabei auch zu bleiben, als jetzt jeden Job auch anzunehmen und vielleicht die Chance zu haben, den größten deutschen Verein nochmal zu trainieren. Weiß ich gar nicht, ob ihm das so wichtig ist. Wir werden sehen.
Und es ist ja auch immer eine persönliche Entscheidung. Also wo willst du dann auch leben als Familie? Ne? In welchem Land willst du vielleicht auch leben? Und wir wissen ja, dass er hier im Mainzer Umfeld, ja, ein Haus baut.
In Wiesbaden. Sag's doch, wie es ist.
Nein, ich sage nicht in Wiesbaden, ich sage im Mainzer Umfeld, ja, im Mainzer Umland.
Was hat, ja, Christian Heidel gesagt? Er hat das auch gesagt, ja, er baut ja in Wiesbaden, damit er einen besseren Blick auf Mainz hat.
Ja, schön, genau.
So. Richtig, Christian, so wird's sein.
Also, was ich mir auf jeden Fall immer noch super gut vorstellen kann, dass er irgendwann Bundestrainer wird. Mhm. Aber ob er in Deutschland einen anderen Verein nach dem BVB übernimmt und Mainz, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir warten mal, was passiert. Diese Bayern-Trainersuche war schon so verrückt. Vielleicht passiert ja nächstes Jahr noch was ganz, ganz Außergewöhnliches.
So ist es.
Und auf eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, nämlich auf Pep Guardiola, der sich auch im Zuge dieser Klopp-Verabschiedung geäußert hat. Und auf der PK war er wirklich sichtlich auch angefasst und wirklich auch berührt, als er gesagt hat, ich werde ihn sehr vermissen. Jürgen war eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Er hat mich auf ein anderes Level als Trainer gebracht. Mhm. Da hat man nicht nur viel Respekt rausgehört, sondern hast du wirklich auch eine richtig große menschliche Wertschätzung gespürt.
Ja.
Und wenn deine Kontrahenten dich schon so abfeiern, dann hast du ziemlich viel richtig gemacht.
Ja, ich glaube, der ein oder andere Schiedsrichter wird sich denken, genau, gut, dass er weg ist.
Bisschen entspannter
jetzt. Ja, ist ein bisschen entspannter in der Coaching-Zone. Aber
das ist halt das Gesamtpaket, das gehört halt mit dazu. Ne? Ja. Diese Emotionalität, die ihn einfach auszeichnet, mit der er ja auch seine Spieler einfach mitreißt, die hat er natürlich auch an der Seitenlinie. Und das eine kriegst du auch, glaube ich, schwer ohne das andere.
Ja, das ist schon so.
Ach, Freunde, ja, was soll man sagen? Die Saison liegt fast hinter uns, aber nur fast. Mhm. Denn ein bisschen was haben wir ja noch vor uns, nicht nur das Champions-League-Finale, nicht nur Europa-League-Finale, wir haben auch noch den DFB-Pokal. Und wir werden uns auf jeden Fall, bevor wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen, noch einmal hören.
Ja.
Und danach schauen wir mal, wie es weitergeht, weil wir sind gerade so ein bisschen an der Urlaubsplanung. Also einmal hören wir uns auf jeden Fall noch,
ja,
vielleicht noch zweimal, wir schauen mal.
Und dann gucken wir mal, in die EM starten wir dann irgendwann rein, wenn du aus dem Urlaub zurück bist, genau, aber so den ein oder anderen EM-Termin werden wir dann schon auch machen.
Definitiv, ja, da wird es auch einiges zu besprechen geben und ja nicht nur sportliche Dinge. Ja. Heute waren wir sehr sportlich, seht es uns nach. Es wird auch dann natürlich im Zuge der EM viel um kommunikative Themen wieder geben. Aber heute mussten wir natürlich einfach auch mal die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen auf dieser Ebene. Freunde, das war's von uns fürs Erste. Wir hören uns sehr bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt entspannt, bleibt im Gespräch.
Ciao.